Okay, vielleicht gerne mal mit einer kurzen Einführung auch der eigenen Person, bitte.
Mit einer kurzen Einführung der eigenen Person?
Dass du dich einfach mal vorstellst.
Willst du mir das so nah vors Gesicht halten?
Wenn das okay ist.
Ja, das ist okay.
Da sind die Geräusche dann nicht
so. Ja, Axel Kanzen, hallo.
Frag, was du willst.
Regisseur von Deadweight. Und der Film läuft hier auf der Berlinale. Hatte hier auch seine, war es die Weltpremiere?
Das war die Weltpremiere, ja. Am Sonntag war es.
Ich habe ihn schon vorher gesehen in der Pressevorstellung. Da läuft er ja schon ein paar Tage früher und wir dürfen dann nichts drüber erzählen. Jetzt konnte ich dann endlich was drüber erzählen. Habe ich gestern auch schon gemacht im Radio. Und ich fand das eine sehr spannende Idee, weil am Anfang dachte ich, als ich es so durchgelesen habe, es hört sich so ein bisschen wie ein Dokumentarfilm an, der ist aber dann doch kein Dokumentarfilm, sondern ist aber auch kein dokumentarischer Spielfilm, sondern es ist tatsächlich ein Spielfilm geworden. War aber erstmal so die Idee, so diese dokumentarischen Elemente der Geschichte mit einzufügen?
Nee, es war von vornherein als Spielfilm konzipiert. Also ganz am Anfang gab es mal eine Idee, einen reinen Dokumentarfilm zu machen, aber dann kam relativ schnell diese Spielfilm-Idee. Was die Voraussetzung war, war immer von meiner Seite, dass wir auf einem echten Schiff drehen, sozusagen, um dieses Gefühl, das man dort an Bord hat, irgendwie vermitteln zu können und die Körperlichkeit der Arbeiter dort an Bord zu erzählen. Und damit war auch klar, dass der Film dokumentarische Elemente haben würde. Ja? Weil wenn man quasi eine Fiktion einpflanzt in so ein dokumentarisches Setting, kommt man nicht drum rum, auch teilweise dokumentarisch zu erzählen. Und ich würde es aber einen Spielfilm mit dokumentarischen Elementen nennen, sagen wir mal so. Ja,
ja, finde ich, das beschreibt es auch ganz gut. Du hast jetzt gerade gesagt, auf dem Boot drehen, während das Boot unterwegs ist. Das heißt natürlich auch, man kann so im Schiff nicht sagen, so, jetzt fahrt mal 2-3 Stunden, wir drehen jetzt wieder zurück. Das heißt, ihr habt eine lange Fahrt mitgemacht oder wie lief das ab?
Na, wir waren fast 7 Wochen an Bord sozusagen, also eines operierenden Containerschiffes mit einer Fracht von, keine Ahnung, 500 Millionen oder so, wo es natürlich so war, dass sie sich nicht nach uns gerichtet haben. Also wir waren quasi Gäste an Bord in diesem Ablauf, der völlig ferngesteuert abläuft und durften uns quasi in bestimmten Freizeiten oder abgesprochenen Zeiten einklinken in die Arbeiten und da mitdrehen, beziehungsweise wurden uns bestimmte Arbeiter freigestellt für kurze Zeit, immer nur 1, 2, 3 Stunden tagsüber. Abends war das dann ein bisschen einfacher, um die fiktionalen Szenen des Films zu drehen.
Wie sucht man sich dann die Arbeiter aus, beziehungsweise das sind ja dann die Hauptprotagonisten und Protagonistinnen in dem Film oder in dem Fall Schauspieler, wenn auch Laiendarsteller?
Es war relativ aufwendig und musste leider sehr kurzfristig passieren. Also wir haben die Schiffe dieser speziellen Reederei alle in den 2 bis 3 Wochen kurz vor Dreh gecastet, weil dann wieder das Problem ist, dass die Schiffe so kurzfristig ihre Routen ändern, dass wenn man früher castet und sich früher für eines der über 40 Schiffe, die dieser Eigner hat, entscheidet, dass dann womöglich die Route wieder eine andere ist. Wir brauchten aber eine feste Route, um unsere 2 Extraschauspieler, die für kurze Zeit an Bord kamen, also es ist einmal die Jean Balibar und der Frank Lamas, die plötzlich auftauchen, an Bord zu kriegen. Das heißt, wir haben innerhalb von 2 Wochen in 5 kleinen Teams in Kolumbien, in New Orleans, in Brasilien, in Marokko, in Spanien und an der amerikanischen Ostküste Schiffe gescoutet und gecastet. Also es ist immer 1 oder 2 Personen an Bord gegangen, die das Schiff durchfotografiert haben und die Crewmitglieder quasi gecastet haben. Das habe ich mir dann angeguckt in Berlin und so haben wir das Schiff ausgesucht im Prinzip. Das heißt, ich kannte also vom Casting her, kannte ich die Person dort an Bord und wir haben natürlich das Schiff auch so ausgesucht, dass die Figuren, die im Drehbuch vorkamen, eben da auch castbar sind. Also James zum Beispiel, der jetzt den spielt, der später verunglückt, ich kannte den natürlich von dem Tape. Ich wusste, wenn ich auf dieses Schiff gehe, habe ich ganz sicher eine Figur, die den James repräsentieren und spielen kann.
Und war ja auch spannend, am Anfang dachte ich, Navigatorin, weiblicher Navigator, ist das weit verbreitet?
Also es gibt ohne Quote gibt es Frauen an Bord, so, also natürlich immer noch in der Minderzahl unter den Offizieren. Und es stand so im Drehbuch. Aber ich habe sie auch erlebt. Also ich habe Offizierinnen an Bord erlebt. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches mehr im Prinzip.
Und dann unterwegs sein und drehen, was gibt es da für Schwierigkeiten oder auf welche Hindernisse stößt man da? Vielleicht auch die eigene Übelkeit bei Seegang oder?
Alle möglichen Hindernisse. Also Seegang ist heftig, wenn man ihn nicht gewohnt ist. Also auch für Leute, die seit Jahrzehnten zu See fahren, ab einem gewissen Winkel quasi, wie sich das Schiff von links nach rechts neigt, ja, wird allen, also nicht unbedingt schlecht, aber fängst halt an zu schwitzen. Weil der Körper ist im Prinzip das nicht gewohnt. Ja? Also alle transpirieren leicht, der ist leicht schwindlig. Du kannst nicht mehr so kontrolliert arbeiten. Wir hatten ganz am Anfang, kurz nach Savannah, auf der Überfahrt nach Marokko, einen ziemlich heftigen Sturm, 3 Tage lang. Da haben wir dann auch nicht mehr gedreht. Also dir fliegen auch die Sachen aus der Hand. Also trotzdem das Schiff 250 Meter lang ist. Also da rollt alles von links nach rechts. Ja? Und wir hatten, glaube ich, ein Rolling von, ich glaube, 30 Grad oder irgendwie sowas Absurdes, also richtig heftig. So. Und wenn der Wind dann noch von schräg hinten kommt oder von hinten kommt, dann schaukelt sich das Schiff so auf und dann weißt du nicht mehr, rollst du von links nach rechts oder auch nach vorne und nach hinten. So. Und es macht halt dem Gleichgewichtsorgan wahnsinnigen Stress. So, ja. Also das ist sicherlich ein Faktor. Andere sind Arbeitszeiten. Ne? Du kriegst die Leute halt immer nur dann, wenn sie frei haben oder wenn sie freigestellt werden. Und du musst komplett den Dreh nach den Gegebenheiten der Route richten. Also das heißt, du kannst keinen normalen Drehplan machen. Also wir haben uns immer abends getroffen mit dem Kapitän, dem ersten Offizier und dem ersten Engineer und haben besprochen, was am nächsten Tag überhaupt drehbar ist, so. Was sie uns erlauben könnten.
Und wie war es mit der Crew? Wie groß war die tatsächlich? Mit wie vielen Leuten konntet ihr an Bord gehen?
Auf der Bruckner, so hieß das Schiff, waren es. Achso, ja, aber das eine hat mit dem anderen ziemlich viel zu tun. Waren es 20 Leute und die haben Plätze in den Rettungsbooten für 28 Personen. So. Und auf so einem Schiff darf also nur eine Anzahl mitfahren, die auch in Rettungsboote gepackt werden kann im Notfall. Das heißt, uns wurden 8 Leute inklusive Schauspieler erlaubt. Das heißt, wir hatten 5 Leute Team mit mir und 3 Schauspieler an Bord. Und für die 2 extra Personen, die immer für 2-3 Tage kamen, Schauspieler, musste immer ein Crewmember ausgeflogen werden. Und dann quasi, wenn unser Schauspieler von Bord ging, zurückgeflogen werden.
So strikt?
So strikt, ja. Ja, ja. Weil sonst es ist sehr existenziell. Also wenn das Schiff untergeht und da ist kein Platz, ist es schon schlecht. Ja.
Gab es irgendwelche Momente jetzt zum Beispiel in dem Sturm, wo ihr gesagt habt, wir machen nicht mehr weiter oder ist das, da sagt man, okay, da müssen wir jetzt durch?
Du machst dann weiter, also du hast halt Tabletten dabei und so weiter und so fort, aber klar machst du weiter.
Also nicht so wirklich katastrophale Dinge. Wie diese Hafenszenen, all das ist, was sehr dokumentarisch wirkt, wenn das Schiff beladen wird, wenn das auch mit den Containern für die Leute, die an Bord sind, für die Crew des Schiffes, nennt man das Crew, ja. Gefährlich wird. Ist das alles realistisch gedreht oder musstet ihr da noch so ein paar Effekte sozusagen hinzufügen, wenn die Container nicht so ganz passen und dann halt mal so ein bisschen wom, wom und dann fällt er rein? Ist das wirklich realistisch so oder?
Meinst du Effekte im Ton oder im Bild? Oder?
Tatsächlich im Bild, also mit dem
Bild. Also im Bild ist es so, dass es genau das darstellt, wie es auch ist. So. Wir haben die, also es gibt zum Beispiel eine Lashing-Szene, wo dann auch der Unfall, der eine Auslassung ist, quasi folgt. Die war super heikel, weil wir hatten 20 Minuten, um die zu drehen, irgendwie an dieser Stelle, wo sie die Eisenstangen quasi benutzen, um die Container zu verzurren, das sogenannte Lashing. Und das ist dann auch so semi-legal, also weil eigentlich sind die Dockarbeiter diejenigen, die das Vorschiff dann beherrschen, so. Und da haben Filipinos eigentlich nichts zu suchen, darum geht es ja auch in dem Film. Und wir haben uns so dazwischen gemogelt dann teilweise. Ja.
Also ihr habt euch vorher quasi Plätze geben lassen, wo es hieß, da könnt ihr einigermaßen ungefähr drehen, oder?
Etwas spontaner, also mit Plätze geben lassen. Also es wurden schon die Base bestimmt, also wo das passieren sollte. Oder es wurde schon von schiffseitig abgesprochen, irgendwie welche Bay jetzt beladen wird. Weil du willst nicht unbedingt unter einem Kran drehen, der gerade einen Container am Haken hat, weil die fallen schon auch ab und zu mal runter. So. Oder Twistlocks fallen runter, diese Versatzstücke. Also es war schon abgesprochen, aber es war immer sehr, sehr, sehr spontan. Also zum Beispiel die Szene, wo die zweite Offizierin da mit dem Dockarbeiter spricht, mit dem Schwarzen, also mit Clifford, den hatte ich eine Minute vorher gefragt, ob er in dem Film mitspielen will.
Ja, ja, dann okay, mach mal schnell.
Genau.
Schön. Okay, und jetzt mal direkt nochmal zur Geschichte. Es ist ja die Geschichte der Crew, die erzählt wird, von diesen Arbeiten, die die Crew macht, und zugleich die Geschichte des Captains und sein Umgang damit. Wann war das für dich ein Thema zu sagen, ich will genau damit arbeiten, also vom Drehbuch bis zum eigentlichen Film von der Geschichte?
Womit arbeiten jetzt?
Mit dieser Situation. Ein Film, der sich mit quasi einer Crew beschäftigt, eben genau so einer philippinischen Crew, die auf so einem Containerschiff unterwegs ist, und diesem Umgang des Captains. Wir sehen ja auch dann nochmal die Dockarbeiter, die da einen ganz anderen Umgang damit haben.
Die philippinische Crew war schon immer der Ausgangspunkt. Also das ist das, was mich am meisten berührt hat, auf den Schiffen sozusagen. Also das Schicksal kann man ja nicht sagen, weil die sind da ja freiwillig. Also sie unterschreiben Arbeitsverträge und gehen dahin, um Geld zu verdienen. Und für philippinische Verhältnisse ist das relativ viel Geld. Und bringen halt dieses Opfer da 10 oder 12 Monate im Jahr von ihren Familien weg zu sein. Ne? So am Stück. Das war der Ausgangspunkt. Mir war aber relativ schnell klar, dass ich nicht als Mitteleuropäer irgendwie die Perspektive eines Filipinos einnehmen kann und will, vor allen Dingen. Und so ist dann peu à peu diese Kapitänsfigur entstanden. Im Spiegelbild sozusagen des Filipinos, der verunglückt. So war es zumindest angelegt. Und damit natürlich in der Konsequenz auch diese, wenn du so willst, Schuldgeschichte, die er da mit sich trägt, weil er ja teilverantwortlich ist für den Tod von James.
Wie viel davon ist von realen Ereignissen auf so Schiffen inspiriert jetzt, gerade dieser Todesfall?
Das passiert.
Regelmäßig.
Todesfälle sind schon sehr selten, so, aber dass Leute durchdrehen oder dass sie suizidal werden oder dass es Probleme gibt, das taucht immer wieder auf. Also das liegt einfach an der Situation, wenn man da halt über diesen Zeitraum, ich will nicht sagen eingesperrt ist, aber an das Schiff gebunden ist. Ja? Du hast halt überhaupt keine Ventile für problematische Emotionen. Du kannst sie halt nicht, du hast halt nicht wie jemand an Land, der seine Arbeit verrichtet hat, irgendwie abends noch ein Bier trinken geht mit einem guten Freund, irgendwie das rauslassen kann. Du bist permanent mit den Leuten, mit denen du auch arbeitest. Es gibt eine nur begrenzte Privatsphäre, die fängt da an und hört da auf, wo die Türe von der Kabine auf und zu geht. Und alles, was im Gang oder draußen oder beim Essen passiert, ist halt immer bedingt professionell. Ja. So, und das macht das teilweise sehr schwer. Also ich sage immer, dass die Professionalität dieser Leute, die da so lange an Bord sind, hauptsächlich darin liegt, das aushalten zu können, also seelisch das aushalten zu können.
Ja, klar, körperlich kommt dann sicher auch dazu, und das eine bedingt auch mit das andere, oder?
Das ist richtig, ja.
Gibt es denn tatsächlich so mittlerweile irgendeine Art gewerkschaftliche Vertretung, die diese Leute haben, oder ist das...
Natürlich, das thematisiert ja auch der Film. Also es gibt schon eine internationale, also es gibt die International Transport Federation, ITF. Die haben auch Inspektoren. Ein solcher Inspektor kommt ja an Bord in Rotterdam dann später. Die vertreten quasi die Rechte auch der philippinischen Seeleute. So. Es ist grundsätzlich aber, es ändert sich gerade ein bisschen was. Bisher war es grundsätzlich sehr schwierig, weil die Schiffe sind ausgeflaggt, also die fahren unter liberianischer Flagge oder weiß der Kuckuck was, gehören irgendwelchen Firmen auf den Bahamas, die dann wiederum Shareholders in Deutschland haben oder. Also so ist es meistens aus steuerlichen Gründen und eben arbeitsrechtlichen Gründen, weil man müsste dann quasi gegen die Reederei oder gegen die Crewing Agency in Liberia klagen oder so, ja, oder auf den Philippinen. Das ändert sich gerade ein bisschen, weil ich glaube, es heißt ICM oder ICMA-Abkommen, versuchen sie gerade sozusagen die Arbeitsbedingungen international festzuschreiben und das rechtlich auch also angreifbarer zu machen. So. Also damit du überhaupt eine Instanz hast, wo du klagen kannst zum Beispiel.
Die andere Seite, die Dockarbeiter, da gibt es ja dann auch diese Fight-Szene, die der Captain dann provoziert, als er merkt, dass es denen nicht nur scheißegal ist, sondern dass sie wirklich das an denen vorbeigeht und die sagen, wenn wir nicht arbeiten, dann kriegen ja wir kein Geld und so.
Die gibt es wirklich, so diese Differenzen zwischen Crew und Dockarbeiter?
Der Film, da ist er halt fiktional, spitzt das zu. So, ja, also ich würde jetzt mal sagen, dass also die Dockarbeiter sind auch unter der Dachorganisation der ITF. Ja, und die Schiffe fahren, also die meisten Schiffe fahren unter ITF-Vertrag. Das heißt also eigentlich, laut dieses Vertrag müssen sich die Schiffseigner an die ITF-Regularien halten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Filipinos keine Lashing-Arbeit machen, also dieses Verzurren der Container. Es ist natürlich so, dass jeder seine eigenen Freunde schützt und ich sage jetzt mal, das Hauptinteresse der Dockarbeitergewerkschaften in den Häfen ist natürlich, dass die ihre Arbeit erhalten bleibt und das sind in Europa natürlich sehr alte Gewerkschaften, also mit die ältesten überhaupt, die Dockarbeitergewerkschaften. Naja, das interessiert die dann nicht unbedingt, was da an Bord abgeht. Weil das nicht das betrifft sie nicht. Ja. Das ist jetzt zugespitzt gesagt und das ist auch im Film zugespitzt. Ja. Aber im Grundton ist das natürlich so. Du hast also im Prinzip einen Leiharbeiter von den Philippinen, der dazu beiträgt, dass diese Güterverschiffung irgendwie so preiswert ist, was einen Ausschlag hat auf unser ganzes Preissystem. Ja? Also wenn du hier irgendwie ein Handy kaufst, dann hat das damit zu tun, dass der Filipino so billig ist, der auf dem Schiff arbeitet. Ja? Also das hängt ja alles zusammen. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Dass diese Auswertungs- oder Ausbeutungskette weiter funktionieren kann, damit alles hier billig verkauft werden kann. Das ist ja in vielen Bereichen so.
Genau. Und klar sind die in einer anderen Position. Die werden halt irgendwie eingestellt irgendwie auf den Philippinen. So. Und in Europa haben wir uralte Gewerkschaften, ja, die quasi in so einem gesellschaftlichen Vertrag die Bedingungen regeln. Dass das eine nicht so viel mit dem anderen zu tun hat, ist ja klar.
Und dass es auch eben darum geht, möglichst sein Geld zu behalten und zu verdienen, ist auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Und dass man dafür auch lebensgefährliche Arbeitsbedingungen in den Kauf nimmt.
So sagst du es ganz richtig, ja.
Jetzt, was mich da auch noch interessiert, was dein Anliegen, das auch so ein bisschen in dieser Spielfilmform in die Öffentlichkeit zu bringen, dass da vielleicht auch drüber diskutiert wird? Oder sagst du, nee, mich hat nur die Thematik interessiert, deswegen wollte ich es machen?
Mich hat die Thematik interessiert und diese Thematik möglichst genau irgendwie auszuleuchten. Und wenn man will, dann kann man diese Bedingungen, die auf diesem Schiff herrschen, durchaus als Metapher sehen für Bedingungen, in denen wir so oder so leben. Das ist vielleicht alles ein bisschen zugespitzt. So weit würde ich gehen. Also du kriegst jetzt kein politisches Statement von mir. Genau. Okay.
Es ist ja immer noch diese Handlung des Captains, der ja dann auch versucht, damit umzugehen mit dem Todesfall. Der sagt, er lässt das nicht einfach sitzen, während die Mannschaft tatsächlich ihr Ding beschlossen hat. Die haben ja dann... Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll oder ob die Leute das im Film sehen sollen. Nee, da sollen die Leute im Film sehen. Auf jeden Fall für ihn, dass er dann auch versucht, sich sozusagen mit der Mannschaft ein bisschen zu verbinden, da mehr Kontakt zu kriegen. Das ist auch eher ungewöhnlich, oder? Dass ein Captain dann in so einer Crew-Kabine mit, das war so eine große, ich weiß nicht, Kabine, Kajüte, was ist es? Diese Messe, wo sie dann Karaoke singen und so, das ist eher ungewöhnlich, dass da ein Captain auftaucht, der ist so mehr für sich oder mit den anderen Offizieren?
Das nennt sich Crew Recreation Room, wo die Karaoke gesungen wird. Das ist eher ungewöhnlich. Also klar, ein Kapitän taucht jetzt auf, also einmal im Monat gibt es zum Beispiel ein Barbecue in der Regel, also bei dieser Firma zumindest, wo dann alle zusammen feiern, aber in der Regel ziehen sich die Filipinos zurück untereinander und die osteuropäischen Offiziere untereinander und der Kapitän gesellt sich dann in der Regel eher zu den Offizieren am Abend, wenn er das überhaupt macht. Und in der Natur eines Kapitäns liegt natürlich auch, dass er, da gibt es natürlich unterschiedliche Führungsstile, So, flachere und steilere und so weiter, Old School und New School. Aber er sollte natürlich nichts machen, was seine Autorität an Bord untergräbt. Das mal als Prämisse gesetzt. So. Und klar, wenn er sich da aussetzt, singend, das passiert eher selten. Also habe ich jetzt so noch nicht gesehen.
Aber das verdeutlicht natürlich nochmal so diesen Konflikt, der in ihm ist, fand ich jetzt so.
Das erzählt in dem Moment seine Sehnsucht, da irgendwie zuzugehören und irgendwie auch mit seiner Schulter umzugehen. So.
Okay. Am Ende gibt es ja nochmal so, würdest du sagen, das ist ein Happy End für den Kapitän, dass er es auf seine Art und Weise einen Umgang damit findet, zu sagen, ich mache was ganz anderes und doch das Gleiche?
Das ist doch ein Trick. Also. Das würde ich sehr, sehr gerne dem Zuschauer überlassen. Also es ist sicherlich ambivalent gedacht, so, ja, dass er da, er bleibt irgendwie in seiner Rolle, also er macht das, was er am besten kann. Auch wenn er per Definition kein Kapitän mehr ist, weil er kein Schiff mehr hat. Ist sicherlich die eine Seite, das weiß ich nicht, ob das ein Happy End ist, wenn man immer in seiner Rolle verhaftet bleibt. Das kann jeder für sich entscheiden, glaube ich. Und inwieweit er da das, was er erlebt hat, irgendwie umsetzen kann, auswerten kann, irgendwas verändern kann, das lässt der Film eigentlich auch relativ offen.
Wo geht der Film hin?
Wo er jetzt hingeht? Im Moment hat er erst nochmal 2 Vorführungen auf der Berlinale. wir hoffen natürlich auf einen deutschen Kinoverleih. Dann wird er wahrscheinlich in den ganz normalen Festival-Circus gehen dieses Jahr nach dem Forum. Das wäre ein guter Ort, um ihn zu zeigen, um die Premiere zu machen. Und dann hoffen wir, dass er World Sales kriegt und dass er in möglichst viele Territorien auch verkauft wird und da gezeigt werden kann. Also ich war gestern zum Beispiel bei den mit der philippinischen Botschafterin gesprochen, die finden ihn alle ganz toll. Sehr wahrscheinlich wird er in Philippinen auch ins Kino kommen. Die Finnen finden ihn auch super, natürlich, weil Tommy da relativ bekannt ist auch, der Hauptdarsteller. Dann schauen wir mal weiter, das entwickelt sich jetzt so. Also es ist ja...
Alles klar, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg mit dem Film noch.
Super, danke dir.